Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 20. Februar auf Rabe. Es ist der 20. und somit der Tag des Monats, an dem uns dieser Herr hier beschäftigt.
It's all a big lie. It's a big con game. I don't know what to do with all the money they're giving us. It's crazy. $8 billion or $2 billion or $1.5 billion. It's going to build a lot of wall. We give death penalty, fire and fury, total annihilation, the Nobel Peace Prize. I'll probably never get it, but that's okay. They gave it to Obama, so that's the story.
Seit dem 20. Januar 2017, also genau seit 25 Monaten, ist Donald Trump nun im Amt. Wir werfen den Blick auch diesen Monat hinter die Kulissen des großen Trump-Theaters in unserer Chronologie Trump Watch. Und wir schauen uns an, was aus dem Gruselkabinett des US-amerikanischen Präsidenten nach 2 Jahren geworden ist. Ist es immer noch so gruselig wie damals? Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bevor wir den Blick über den großen Teich werfen, gibt es News aus Europa. Von und mit Eva Rapp.
Gestern Abend gingen in Frankreich Tausende auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen gegen den zunehmenden Antisemitismus im Land. Auslöser war die Schändung von rund 80 Grabsteinen auf einem jüdischen Friedhof im Elsass. Diese wurden mit Hakenkreuzen verschmiert. Außerdem war am Wochenende der jüdische Philosoph Alain Finkielkraut von demonstrierenden Gelbwesten auf der Straße attackiert worden. Im vergangenen Jahr ist die Zahl antisemitischer Vorfälle in Frankreich sprunghaft angestiegen. Die Regierung plant, mit Gesetzen entschiedener gegen die Verbreitung von Hass und Antisemitismus in den sozialen Medien vorzugehen. Gemäß einer neu veröffentlichten französischen Studie sollte Europa in der Lage sein, seine Bevölkerung gesund zu ernähren, auch wenn die Landwirtschaft vollständig auf eine ökologische Produktionsweise umstellen würde. Dies berichtet The Guardian heute. Gemäß der Studie sollte es möglich sein, bei der Aufzucht von Vieh auf Futtermittel aus Getreide zu verzichten und im Ackerbau die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln massiv zu verringern. Es müsse aber jetzt gehandelt werden, um von der pestizidintensiven und klimaschädigenden Landwirtschaft wegzukommen. Nach Bern. Wie die Zeitung Der Bund berichtet, will der Regierungsrat des Kantons Bern das Reitschuldossier nicht dem Regierungsstatthalter Christoph Lerch entziehen. Dies hatte die SVP gefordert mit der Begründung, Lerch sei im Umgang mit der Reitschule untätig, befangen, nachlässig und handlungsunfähig. Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, die Reitschule sei Eigentum der Stadt Bern, daher sei die Stadtregierung dafür verantwortlich. Der Statthalter verfüge Massnahmen betreffend der Reitschule, für den Vollzug sei die Gewerbepolizei zuständig. Sie müsse konkret dafür sorgen, dass Abmachungen eingehalten würden. Heute berät die Basler Kantonsregierung eine Resolution, die verlangt, den Klimanotstand auszurufen. Dies haben Städte wie London oder Los Angeles bereits getan. Bei einer Annahme der Resolution würde Basel damit als erste Schweizer Stadt diesen Beispielen folgen. Die Ausrufung des Klimanotstands ist eine Forderung aus den SchülerInnenstreiks. So wurde der Text der Resolution auch von Jugendlichen der Basler Klimabewegung verfasst. Das Ausrufen des Klimanotstandes wäre ein politisches Statement. Das Parlament würde damit signalisieren, dass es den Klimawandel als Problem anerkennt. Heute vor 25 Jahren hat das Schweizer Stimmvolk die Alpeninitiative angenommen. Der sogenannte Alpenschutzartikel verlangt seither, den Transitverkehr durch die Alpen auf die Schiene zu verlagern. Die Initiative ist bis heute nicht vollständig umgesetzt worden. Noch immer fahren mehr Lastwagen durch die Alpen, als es die Initiative eigentlich vorsah. Dennoch hatte der Alpenschutzartikel weitreichende Auswirkungen auf die Schweizer Verkehrspolitik. Mehr über das Jubiläum der Alpeninitiative gibt's morgen in unserer Infosendung. Wir bleiben in den Alpen. Gestern Nachmittag löste sich im Skigebiet der Plaine Morte oberhalb Grand-Montana eine Lawine und erreichte die Skipiste. Eine Person kam dabei ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Laut Medienberichten dauerten die Such- und Rettungsarbeiten die ganze Nacht an, heute Morgen wurden sie jedoch eingestellt. Die Rettungskräfte hätten keine weiteren Verschütteten gefunden. Die Polizei leitet nun eine Untersuchung zu den Ursachen und Umständen des Lawinenniedergangs ein. Gemäß dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF sind durch die hohen Temperaturen und die Sonneneinstrahlung an steilen Hängen oberhalb von rund 2500 Metern zurzeit spontane Gleitschneelawinen möglich. Dies wird sich in den nächsten Tagen nicht verändern, womit wir zum Wetter kommen. Es bleibt nämlich sonnig und überdurchschnittlich warm für diese Jahreszeit. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 2000 Metern. Bei uns im Flachland erreicht die Temperatur um die 12 Grad. Vereinzelt gibt es etwas Hochnebel. Gegen das Wochenende kommt Biese auf. Dabei bleibt es aber schön und trocken.
Rabe Info.
Auch in diesem Monat hat uns wieder eine Lawine an Nachrichten aus den USA, aus dem Reich des Donald Trump erreicht. Im Vordergrund stand in den meisten Medien die Mauer, die Trump an der Grenze zu Mexiko bauen will. Doch wie geht es eigentlich den Familien, die den Grenzübertritt geschafft haben und die brutal auseinandergerissen wurden? Wer profitiert von den lukrativen Staatsaufträgen, die Trump vergibt? Und was für Leute sind das eigentlich, die das System Trump am Laufen halten? Antworten versuchen wir auch in diesem Monat zu finden in unserer Rubrik Trump Watch und der aktuellen Chronologie der Ereignisse seit dem letzten Monat.
20. Januar.
Seit 27 Tagen ist die US-Politik wegen des sogenannten Government Shutdowns lahmgelegt. Der Haushaltsstreit eskalierte Mitte Dezember, da es keine Einigung gab in der Frage, ob Trump vom Parlament mehrere Milliarden Dollar zugesprochen bekommt für den Bau einer Mauer. Als Folge davon gibt es kein Bundesbudget und ohne weiteres Budget können viele Behörden ihre Arbeit nicht aufrechterhalten.
Mitarbeitende wurden in Zwangsurlaub geschickt. In als wichtig eingeschätzten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Polizei oder beim Grenzschutz, müssen die Angestellten weiterarbeiten, ohne jedoch einen Lohn dafür zu erhalten.
21. Januar.
Das Justizdepartement hat die gesetzliche Definition für häusliche Gewalt geändert. Die frühere Auslegung war unter Obama und in Einbezug von unterschiedlichsten ExpertInnengruppen entstanden und beinhaltete auch Komponenten wie Abhängigkeitsverhältnisse und emotionale Misshandlungen. Neu gilt nur noch als häusliche Gewalt, was auch unter die Definition Verbrechen fällt, also in erster Linie körperliche Gewalt.
Wenn also zum Beispiel eine Frau von ihrem Partner von der Außenwelt isoliert, dauernd schlecht gemacht oder ihr der Zugang zu Geld verweigert wird, so ist dies unter der Trump-Regierung neu keine Form der häuslichen Gewalt mehr. Somit wird den Betroffenen ab sofort auch der Zugang zu Hilfeleistungen verweigert.
25. Januar.
Trump-Berater Roger Stone wird verhaftet. CNN.
The breaking news tonight, longtime Trump ally and advisor Roger Stone indicted by special counsel Robert Mueller's grand jury and arrested in an early morning raid on his Florida home.
FBI agents in bulletproof vests descending on his home, guns drawn.
Stone ist die fünfte Person aus dem Umfeld von Trump, welche sich vor Gericht verantworten muss. Die Vorwürfe lauten unter anderem Falschaussage und Amtsbehinderung.
Stone soll von der Trump-Kampagne den Auftrag erhalten haben, Kontakt aufzunehmen mit WikiLeaks. Daraufhin habe die Enthüllungsplattform kurz vor den Präsidentschaftswahlen interne Mails der Demokratischen Partei veröffentlicht. Ein wichtiger Grund, warum Donald Trump das Rennen gegen Hillary Clinton gewonnen hat.
26. Januar.
Der Haushaltsstreit wird beigelegt, dazu der Nachrichtensender NBC.
The shutdown is over.
800,000 furloughed federal workers will go back to work today and should be getting their back pay within days.
Parlament und Präsident konnten sich auf ein vorübergehendes Budget einigen. Eine Niederlage für Trump, denn das neue Budget beinhaltet keine Finanzierung für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. 5,7 Milliarden US-Dollar hatte der Präsident dafür gefordert.
27. Januar.
Die Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und seine Aluminiumhandelsfirma N+ werden aufgehoben. Es ist sowohl bewiesen, dass Deripaska dem russischen Präsidenten Putin nahesteht, als auch dem ehemaligen Wahlkampfmanager Trumps Paul Manafort. Das ist, wir erinnern uns immer wieder gerne, dieser hier.
So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs.
That's what he said. That's what I said. That's obviously what our position is.
28. Januar.
Gestern hob die Trump-Regierung die Sanktionen gegen die russische Aluminiumhandelsfirma N+ auf und genau ab heute sitzt Christopher Burnham in dessen neuen Aufsichtsrat. Burnham ist Trump-Vertrauter und war Teil seines Transition-Teams.
29. Januar.
Mitglieder der Republikanischen Partei bringen einen Gesetzesvorschlag ins Parlament, welcher eine Immobiliensteuer aufheben will. Diese soll die zurzeit rund 2000 reichsten Menschen in den USA entlasten.
31. Januar.
In einem Interview mit der New York Times gibt Trump zu, dass ausländische Regierungen Zimmer in seinen Hotels mieten würden, um ihm Geld zukommen zu lassen.
Verschiedene Nationen haben bereits Events durchgeführt in den Räumlichkeiten des Trump-Hotels in Washington, darunter Katar, die Philippinen und Bahrain. Sie alle begingen in den vergangenen Monaten ihre Nationalfeiertage dort.
2. Februar.
Die Trump-Regierung gibt bekannt, es sei zu kompliziert, die geflüchteten Familien wieder zu vereinen, welche sie an der US-amerikanischen Grenze getrennt hat. Die genaue Anzahl der Kinder, welche nicht mehr ihren Eltern zugeordnet werden können, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen um mehrere Tausend handeln. Als die sogenannte Zero-Tolerance-Politik vor gut einem Jahr an der Grenze eingeführt wurde, hat die Regierung kein System implementiert, welches Verwandtschaftsverhältnisse erfasst. Somit sei es nun, Zitat, too much of a burden, also eine zu große Belastung für die Regierung, Kinder und Eltern wieder zusammenzubringen.
3. Februar.
Das Komitee, welches Trumps Amtseinführung koordiniert hat, muss vor Gericht erscheinen. Untersucht werden sollen die Finanzen des Komitees. Die Staatsanwältinnen verlangen alle Dokumente über Spender und darüber, wo und wie das gesammelte Geld für die Amtseinführungsfeier ausgegeben wurde. 107 Millionen Dollar habe das Komitee eingenommen, so die Washington Post. Das ist mehr als doppelt so viel wie Obamas Komitee vor 10 Jahren. Grund für die Untersuchung ist der Verdacht, dass SpenderInnen Gegenleistungen bekamen für ihren Beitrag. Nun wird ermittelt, unter anderem wegen Verschwörung gegen den Staat, Geldwäscherei und Falschaussage.
4. Februar.
Die Nachfrage nach langfristigen Verhütungsmitteln sei nach der Wahl Trumps massiv angestiegen. Eine Studie der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine deckt auf, dass sich seit November 2016 über 20% mehr Frauen ein Hormonstäbchen oder eine Spirale einsetzen ließen.
5. Februar.
Trump nominiert David Bernhardt für den Posten des Innenministers. Dieser soll die Nachfolge antreten von Ryan Zinke, welcher Ende Jahr zurücktrat und immer wieder wegen teuren Geschäftsreisen aufgefallen war.
Das US-Innenministerium hat weniger Befugnisse als das Innenministerium der meisten europäischen Staaten, aber es spielt eine wichtige Rolle in der Umweltpolitik. So ist es unter anderem für die Naturschutzgebiete und die Nationalparks verantwortlich. Umso schockierender die Wahl der Person für die Neubesetzung dieses Postens. David Bernhardt ist seit Jahrzehnten Lobbyist für die Öl- und Gasindustrie. Noch muss er vom Senat bestätigt werden, diese Wahl scheint aber nur noch Formsache zu sein. Der Senat wird nach wie vor von der Republikanischen Partei kontrolliert.
6. Februar.
Im Dezember gab Trump den kompletten Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan bekannt. Heute spricht sich nun der Senat gegen dieses Vorhaben aus. Mit 70 zu 26 Stimmen wird Trumps Plan gekippt. Ein übereilter Abzug würde hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus gefährden.
8. Februar.
Die Firma von Trumps ehemaligem persönlichen Bodyguard, Keith Schiller, hat $225.000 erhalten von der Republikanischen Partei, nachdem er seinen Job im Weißen Haus an den Nagel gehängt hatte, wie der Sender CNBC aufdeckt.
9. Februar.
Trump sollte bis heute Stellung beziehen vor einem parlamentarischen Ausschuss zur Schuldfrage im Mordfall Khashoggi. Die Deadline verstreicht. Trump scheint sich nicht negativ gegenüber Saudi-Arabien äußern zu wollen, obwohl ein CIA-Bericht ergab, dass Kronprinz Mohammed bin Salman den Auftrag zum Mord gab.
11. Februar.
Bildungsministerin Betsy DeVos ziehe finanziellen Nutzen aus der Trennung von migrantischen Familien an der Grenze. Dies berichtet der Radiosender NPR. DeVos habe großzügig in Firmen investiert, welche Adoptionen und Pflegefamilien organisieren. Sie habe also ein direktes Interesse daran, dass Kinder dem Pflegesystem zugeführt werden.
15. Februar.
Donald Trump ruft den nationalen Notstand aus, um seine geplante Grenzmauer finanzieren zu können.
We're going to be signing today and registering national emergency.
Unter Notstandsgesetzen erhält der Präsident weitreichende Befugnisse. So kann er zum Beispiel für die Mauerfinanzierung den Kongress umgehen und selbst Geld sprechen.
Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders begründet den Schritt damit, dass der Präsident so endlich die Arbeit machen könne, die eigentlich der Kongress übernehmen sollte.
Laut der Nachrichtenplattform Politico will Trump das Geld unter anderem beim Katastrophenschutz abziehen. Trotz angeblichem Notstand verbringt Trump das Wochenende mit Golfspielen in Florida und im Januar 2016, also noch bevor Trump zum Präsidenten gewählt wurde, äußerte er sich auf Fox News mal so.
I'll make great deals and we'll get them done and we don't have to use executive orders and all this stuff that Obama is using. We're not going to be opening our borders or closing our borders based on executive orders.
16. Februar.
Paul Manafort, der ehemalige Wahlkampfmanager von Trump, soll wegen Betrug für über 20 Jahre ins Gefängnis. Das fordert Russland-Sonderermittler Robert Mueller in einem 120-seitigen Schreiben. Manafort habe mit Steuertricks und undurchsichtigen Geschäftspraktiken sowohl den Staat als auch verschiedene Banken um mehrere Millionen Dollar gebracht.
19. Februar.
16 US-Staaten reichen Klage ein gegen Trumps nationale Notstandserklärung. Trumps Vorgehen sei ein Verstoß gegen die amerikanische Verfassung. An der Grenze zu Mexiko gäbe es keinen nationalen Notstand.
Soweit die aktuelle Chronologie des 25. Monats der Trump-Regentschaft. Bevor wir uns mit dem Gruselkabinett von US-Präsident Donald Trump beschäftigen, beschäftigt sich die politische Puppenkomödie Puppet Regime mit dem Trumpschen Alphabet. Das Video dazu gibt es übrigens auf unserer Webseite www.trumpwatch mit einem zweiten Punkt zwischen What und CH.
Is for the great, great anger that everyone's talking about. B's a beautiful border wall to keep the brown kids out. C is for the Chinese breaking all the rules. D, Voss is gonna defund all of your little schools. E is for the experts who predicted that I'd lose. F I'd put right next to you, but let's just call it fake news. G is great, H is healthcare, which I swear we're gonna get rid of. But in the end, what's the only letter that I never get sick of? It's I, the greatest you'll ever see. I, a letter invented by me. I, the point of ABC. What other letters do you really need? I. Estoy hablando español. No, my friend, nice try. I'm just saying I.
But Donald, this song is just about you.
No. You comes later. Don't you be such a hater. This is the ABC of me.
Rabe Info.
Wie Wir haben vor etwas mehr als 2 Jahren das Trump-Gruselkabinett präsentiert. Das heißt, wir haben die Personen porträtiert, die in der Trump-Regierung zentrale Ministerposten oder wichtige Verwaltungsstellen übernehmen. Einiges hat sich seither getan. Trump hat in den beiden letzten Jahren ein paar Mal sein bekanntes
"You're all fired"
gerufen. Einige wichtige Leute sind auch von sich ausgegangen. Hat sich das Kabinett von Trump in 2 Jahren tatsächlich so dramatisch verändert, wie das oft in den Medien dargestellt wird?
Ein Blick auf die Kabinettsliste zeigt, nein, die meisten Ministerien sind immer noch in den gleichen Händen wie vor 2 Jahren, als Trump die Macht übernahm. Aber es gibt tatsächlich ein paar Veränderungen, die relevant sind, weil sie Schlüsselpositionen betreffen. Da wäre zuerst mal das Außenministerium. Rex Tillerson galt als ehemaliger ExxonMobil-CEO als klassischer Vertreter der Erdölbranche und des Grosskapitals in der Trump-Regierung. Er stellte sich jedoch als ziemlich besonnen heraus, was wiederum Trump missfiel. An seiner Stelle sitzt jetzt der ehemalige CIA-Geheimdienstdirektor Mike Pompeo. Er ist Mitglied der rechtspopulistischen Tea Party-Bewegung, also jemand, der stramm konservativ ist und zugleich christlich-fundamentalistische Ansichten teilt. Wie Rex Tillerson verließ auch der Verteidigungsminister James Mattis die Regierung im Konflikt mit Trump. Offiziell ist seine Nachfolge noch nicht geregelt. Patrick Shanahan leitet das Ministerium ad interim. Bedeutend in Militärfragen ist jedoch eine andere, relativ neue Person in Trumps Regierung, John Bolton. John Bolton ist ein Falke, also ein Militärkopf, der, habe ich den Eindruck, am liebsten irgendwo einen Krieg anzetteln möchte. Er gilt als einer der Architekten des Irakkriegs unter George W. Bush. Er hat seit rund einem Jahr eine gewichtige Stimme im Trump-Kabinett. Ein wichtiger Posten hat neuerdings auch William Barr, der neue Justizminister, der schon unter Bush Senior in den 90er Jahren Justizminister war. Er hat den erzkonservativen Jeff Sessions ersetzt. Sessions hatte die Ermittlungen gegen Trump laufen lassen. Trump hatte gehofft, mit Barr jemanden ins Amt zu hieven, der die Untersuchungen von Sonderermittler Mueller stoppen könnte. Bis jetzt ist das nicht passiert.
Dass Trump mit dieser Umbesetzung die Mueller-Untersuchung nicht stoppen konnte, ist wohl das am wenigsten Gruselige im scheinbar noch gruseliger gewordenen Kabinett. Im Moment scheint es, gibt es kaum jemanden im Kabinett, der Trump auf die Finger schaut und ihn berät, seine Politik zu ändern. Niemand hat ihn gebremst, als er den Notstand ausgerufen hat wegen einer in Wirklichkeit nicht existierenden Krise an der Grenze zu Mexiko. Wir können uns fragen, wie viel Macht hat dieses Kabinett eigentlich?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Grundsätzlich haben Beraterinnen und Minister schon eine gewisse Macht im Kabinett. Historisch gesehen gab es immer Personen in diesen Kabinetten, die fast mächtiger als der Präsident war. Unter George W. Bush, der bis vor gut 10 Jahren an der Macht war, galten sein Vize Dick Cheney und sein Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als überaus mächtig. Ohne sie wäre die USA 2003 wohl nicht in den Krieg mit dem Irak gezogen. Im jetzigen Kabinett sitzen viel mehr Leute, die quasi mit einem Amt belohnt wurden, weil sie Trump im Wahlkampf unterstützt hatten. Also Leute, die sich nicht durch besondere Fähigkeiten ausgezeichnet haben. Und es sind Leute, die sehr reich sind, was wiederum nicht unwichtig ist, wenn Trump wiedergewählt werden will. Als Trump an die Macht kam, hat das Wirtschaftsportal Quartz errechnet, dass Trump das reichste Kabinett aller Zeiten zusammengestellt hat. Seine Kabinettsmitglieder hatten zusammen etwa gleich viel Vermögen wie das ärmste Drittel der Bevölkerung zusammen. Oder anders ausgedrückt, 17 Kabinettsmitglieder waren zusammen reicher als die 40 Millionen ärmsten Haushalte der USA zusammen. Nicht nur reich, sondern auch äußerst korrupt sei dieses Kabinett, schreiben verschiedene Medienschaften, die Geldflüsse in und ums Weiße Haus unter die Lupe genommen haben. Und auch wir in Trump Watch haben das schon ein paar Mal beleuchtet. Von Trump wissen wir, dass er sich seinen Lebensstil und der seiner Familie mit Millionen von Steuergeldern finanzieren lässt. Offenbar machen das zum Teil auch seine Kabinettsmitglieder. Gesundheitsminister Tom Price trat zurück, als bekannt wurde, dass er auf Staatskosten teure private Flugreisen unternommen hatte. Auch Innenminister Ryan Zinke und Umweltschutzbehördedirektor Scott Pruitt gingen nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr Amt für persönliche Interessen missbraucht hatten. Auffällig ist auch, wie Trumps Familie sich schamlos an der Präsidentschaft bereichert.
Und Trump füllt schon jetzt seine Kampfkasse für die Wahlen 2020. Über 100 Millionen Dollar hat er schon jetzt auf der Seite. Falls Wahlen gekauft werden können, hat Trump eigentlich schon jetzt gewonnen.
Ja, denn seine Herausfordererinnen und seine Herausforderer von der Demokratischen Partei müssen mit viel weniger auskommen. Kommt hinzu, sie müssen zuerst die Vorwahlen gegeneinander austragen und da wird schon mächtig viel Geld ausgegeben. Erst dann, also erst im Sommer nächstes Jahr, können sie dann den Kampf direkt gegen Trump aufnehmen. In seiner eigenen republikanischen Partei dürfte Trump zwar ein paar symbolische Widersacher und Widersacherinnen haben, aber seine offizielle Kandidatur kann eigentlich nur ein erzwungener Rücktritt oder sein Tod verhindern. Bemerkenswert ist auch, Trump hat bereits vor einem Jahr seine erneute Kandidatur angekündigt. Das tun amtierende Präsidenten normalerweise nicht so früh. Das gab Trump dann auch das Recht, schon jetzt auf Spendenfang zu gehen. Die Belohnung für Personen mit besonders grossen Spendierhosen dürfte dann sicher wieder der eine oder andere Ministerposten oder sonst eine wichtige Position im Trumpschen Gruselkabinett sein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info und das war Trump Watch vom Mittwoch, dem 20. Februar auf Rabe. Unter www.trumpwatch.ch, Trump Watch, gibt es sämtliche bisherigen Trump Watch-Sendungen zum Nachhören. Die nächste aktuelle Infosendung hört ihr morgen um 11 wieder, unter anderem mit einem gefährlichen Blick in den Schlund einer Schwertschluckerin. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Eva Rapp. Am Mikro verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.